Ich habe ein Motto mitgebracht, das mich tatsächlich schon sehr lange begleitet, und zwar schon seit meiner aktiven Tänzerinnenzeit. Und das war: Your team is family, you may fight, you may want to kill each other, but at the end of the day, your family. Und das begleitet mich einfach, weil da so, so viel drinsteckt und im Prinzip ja das Hauptelement dieser Teamgeist ist, dass es Herausforderungen gibt, schwierige Phasen gibt, aber wenn man etwas hat, was einen eint, wie ein gemeinsames Ziel, dann ist das ganz, ganz viel wert.
Ein neuer Sonntag mit einer neuen Folge, die heute tatsächlich in eine etwas andere Richtung geht als sonst und die mich persönlich aber trotzdem so derbe interessiert und inspiriert hat und meiner Meinung nach deshalb perfekt in unser Team passt. Es geht heute um eine spannende Frau, die, wie ihr gerade schon gehört habt, einen Leistungssport-Background, einen mega anspruchsvollen Job, eine Familie und auch noch ein auf eigene Faust geschriebenes Buch hat. Was mich besonders fasziniert, ist, dass sie das Ganze komplett in Eigenregie auf die Beine gestellt hat. Also natürlich mit einem Team dahinter, aber eben ohne Erfahrung oder Vorwissen. Und das ist für mich voll die Lebensphilosophie, die euch hoffentlich auch inspiriert, das anzugehen, was ihr immer schon mal machen wolltet. Also Stift und Zettel zücken, damit ihr euch Notizen machen könnt, eurem Traum ein kleines Stückchen näher zu kommen. Herzlich willkommen im Team. Hier ist Lisa Uriel Wild. Voll schönes Motto, mit dem ich mich auch selber sehr identifizieren kann. Selber ja Hockeyspielerin gewesen und deswegen also direkt von frühen Kindesbeinen, Tagen an dieses Teamgefühl mitgekriegt. Und tatsächlich war ich gestern beim Arzt und das war eine Hockey-Mom und sie meinte auch so, ja, und alles, was man da lernt, das kriegt man nirgendwo anders mit. Und das ist einfach echt so. Wie würdest du sagen, ist dieses Motto für dich auch nach deiner aktiven Tänzerinnenzeit noch wertvoll geblieben?
Ja, tatsächlich in ganz, ganz vielen Lebensbereichen. Also das ging über das Studium, aber auch bis in den Job hinein. Also wir haben natürlich als Team, ich arbeite ja bei einem relativ großen deutschen Fernsehsender und wir haben als Team natürlich immer das gemeinsame Ziel, die beste Sendung zu machen und das beste Produkt irgendwie auf den Bildschirm zu bringen. Und da gibt's natürlich auch Phasen, da ist man nicht einer Meinung, da reibt man sich aneinander, dann läuft's auch mal nicht so gut. Aber es gibt immer dieses gemeinsame Ziel und das schweißt total zusammen. Und das gilt aber auch im Privaten. Also ich habe das auch mit meinem Mann Felix, der ja auch aus dem Leistungssport kommt, der aus dem Hockey kommt. Da ist ja auch unsere Verbindung dann entstanden. Genauso. Also sei das, dass wir private Projekte haben, wie zum Beispiel unser gemeinsames Buch, das wir jetzt geschrieben haben, The Working Game, was bald erscheinen wird, aber natürlich auch im Familienleben mit unserer kleinen Tochter. Und das stelle ich immer wieder fest, wenn du weißt, wofür du was machst und wenn du gemeinsame Werte und Ziele hast und sei das ein tolles Familienleben, ein gesundes, fröhliches Kind zu erziehen oder eben auch ein gemeinsames Buch zu schreiben, dann hilft das enorm, auch schwierige Phasen zu durchstehen. Und die haben wir natürlich auch erlebt, klar.
Also du hast schon so viel jetzt in diesen ersten paar Sätzen gesagt, da müssen wir uns jetzt erstmal Step by Step durcharbeiten und Lisa, du weißt es vielleicht schon, in meinem Podcast dürfen sich die Gäste immer einmal selber vorstellen, wie auf so einer FIFA oder einer Quartettkarte, was würde bei dir draufstehen, was sind die wichtigsten Punkte, die wir über dich wissen müssen?
Ja, da kriegst du mich natürlich jetzt, weil ich keine Ahnung habe, was auf so einer Quartettkarte
ja,
draufsteht.
Ja, nee, Quatsch, Freestyle.
Aber dann machen wir das, nur genau, dann machen wir das mal Freestyle. Also ich bin Lisa, ich bin 34 Jahre alt und ich habe früher professionell getanzt, im Leistungsbereich Showdance, gemeinsam mit meiner Gruppe. Also ich stand nie alleine auf der Fläche, sondern hatte immer ein tolles Team um mich herum. Und unser größter Erfolg war 2013, sind wir Showdance-Weltmeister geworden, damals als allererste deutsche Gruppe überhaupt. Das war ein Riesenerfolg und auch so der Peak und dann das beste Ende der Karriere. Ich habe danach mit dem Leistungstanzen aufgehört, habe aber gedacht, Sport sollte immer weiterhin Teil meines Lebens bleiben, nicht nur hobbymäßig, sondern habe mich dann einfach in eine der erfolgreichsten deutschen Hockeyfamilien eingeheiratet. Also mein Mann Felix Wild kommt eben aus dem Hockeybereich und hat wirklich diverse Olympiasiegerinnen und Olympiasieger in der Familie. Er selbst war auch deutscher Hockeymeister 2012 mit dem Berliner Hockeyclub. Ja, genau. Also das heißt, Sport begleitet mich die ganze Zeit. In meinem beruflichen Alltag leider nicht ganz so viel, aber deshalb haben wir uns eben privat dieses Projekt gesucht und Felix ist vor einem Jahr auf mich zugekommen und hat gesagt, hier, ich finde, es gibt so unglaublich viele Gemeinsamkeiten zwischen SpitzensportlerInnen, zwischen Coaches und Teams und dem Berufsalltag. Da kann man so viel draus ziehen. Er selbst hat das auch gemacht und hatte die Idee, ein Buch zu schreiben. Jetzt hat Felix unglaublich viele Ideen und ist total gut darin, Strukturen aufzusetzen und Themen zu recherchieren, ist aber nicht das größte Schreibtalent. Das kommt dann Gott sei Dank von mir. Und so haben wir uns,
Team.
Genau, so haben wir uns zusammengetan und haben jetzt wirklich ein Jahr lang an unserem gemeinsamen Buch The Working Game gearbeitet und sind da auch sehr, sehr stolz drauf.
Und eine Sache würde ich dich bitten, noch zu ergänzen. Du hast gerade das schon so ein bisschen angeteased. Dein Job ist bei einem der größten deutschen TV-Sender. Ja. Vielleicht magst du es nochmal für uns ausführen.
Genau, ich arbeite als Executive Producerin bei RTL News. Das klingt jetzt sehr blumig, aber dahinter steckt eigentlich, dass ich für einen Sendeplatz gemeinsam mit zwei Kolleginnen verantwortlich bin, der im Mittagsmagazin läuft. Und das heißt, das geht wirklich von der Ideenfindung über die Recherche, die Planung, die Umsetzung. Und ich habe dann die Endverantwortung, was da über den Sender läuft um diese Uhrzeit. Wenn es gut ist, dann gibt's Lorbeeren. Wenn nicht, dann bin ich diejenige, die den Kopf dafür hinhalten muss.
Ich springe einfach mal jetzt auf dieses Jobthema direkt auf. Wir arbeiten uns dann wieder zurück über die anderen wichtigen Punkte,
sehr
die du
gerne
auch noch auf deine Karte geschrieben hast. Es bedeutet eben die Verantwortung für diesen Sendeplatz bei RTL, können wir meinetwegen auch gerne sagen. Wie sieht so ein Tagesablauf bei euch aus? Du hast gerade gesagt, von der Ideenfindung bis zur Live-Sendung. Wie viele Leute sind bei dir im Team? Was gehört alles dazu, um so eine Sendung auf die Beine zu stellen?
Also das Team ist natürlich riesig. Da müsste ich jetzt sehr weit ausholen, weil wir tatsächlich bei RTL News in Ressortstrukturen arbeiten. Das heißt, wir sitzen gar nicht konkret, also in meinem Fall jetzt auf einer Sendung, sondern ich sitze quasi in einem Ressort, was bestimmte Themen bespielt. Und bin aber sehr eng mit dem Mittagsmagazin Punkt 12 verbandelt. Und das sieht im Prinzip so aus, dass wir morgens anfangen, Themen zu brainstormen, sind natürlich in vielen, vielen Konferenzen und Absprachen. Und in unserem Fall, weil wir die Langformate betreuen, also das heißt, das sind keine tagesaktuellen Matzen, die sozusagen von mir kommen.
Matzen heißt Beiträge, übersetze ich mal
genau,
kurz zwischendurch.
Genau, ja. Magnetische Aufzeichnung für alle, ja, die es noch nicht kennen. Das heißt, wir haben da sehr viel Planung und Recherche und Aufwand und wir telefonieren viel mit Produzenten und beauftragen die, besprechen mit denen, welche Protagonisten, welche ExpertInnen sollen bei uns auftauchen in den Beiträgen. Die schicken uns Treatments, das heißt im Prinzip so ein Ablauf, wie kann der Beitrag aussehen, ein Text, das geht in die Vertonung, in den Schnitt, also das volle Programm. Und am Ende läuft dann, in unserem Fall dauert es meistens ein paar Wochen von der ersten Idee, bis es wirklich komplett fertig ist, so ein 6-7-Minüter über den Sender und das ist schon ein ganz schöner Brocken.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Brocken. Ich hatte dich natürlich auch noch mal auf LinkedIn jetzt im Vorfeld gestalkt und du hast gerade schon gesagt, leider in deinem Berufsalltag hast du nicht mehr so ganz viel mit Sport zu tun. Trotzdem hattest du letztens einen coolen Post abgesetzt, in dem du noch mal eingegangen bist auf die tollen Sportrechte, aber auf die du dich persönlich freust und die RTL ja auch hat. Inwiefern begleitest du das trotzdem und freust dich trotzdem über, in diesem Fall ja, die NFL? Formel 1 hat RTL 7 Rennen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und den Berlin-Marathon übertragt der auch. Das sind ja wirklich also richtig spannende Dinger.
Ja, nicht nur das, also den Fußball nicht zu vergessen. Da haben wir ja auch ganz viele Aktien dran. Das ist super. Also ich persönlich, die jetzt zwar nicht bei RTL im Sportressort arbeitet, aber grundsätzlich natürlich sehr sportbegeistert ist, ich freue mich da total drüber, weil das einfach zeigt, wie wichtig der Sport für unsere Gesellschaft ist, wie sehr er begeistern kann Und das spürt man auch bei uns bei RTL total. Wir hatten jetzt auch vor dem Super Bowl bei uns im Hub, das ist so eine große Gemeinschaftsfläche bei uns in den Räumlichkeiten, war alles vollgepflastert mit NFL-Werbung und da gab es ein gemeinsames Rudel gucken, wer wollte zum Super Bowl. Also das wird bei uns wirklich gelebt und das ist total schön, weil das ist nicht nur so, dass das Leute abholt, die schon immer total Intuit sind und einfach Pros sind auf dem jeweiligen Sportgebiet, sondern man merkt einfach, Sport kann begeistern. Und das ist eben auch was, was Felix und ich nutzen wollen für unser Buch, weil das einfach nicht nur emotionalisiert, sondern auch so ganz viele Dinge bietet, wo man sich an den Kopf greift und sagt, stimmt, warum kann ich das nicht so machen? Was kann ich vielleicht übernehmen? Was kann ich lernen? Was kann ich mir abgucken? Und das finde ich total schön. Es geht eben nicht nur darum, wer ist der Schnellste, wer kann am tollsten schießen, wer macht die meisten Tore, sondern da steckt so viel mehr dahinter.
Ich habe von dir ein Zitat gefunden, da hast du gesagt, es ist deine große Leidenschaft, über Geschichten zu berichten, die berühren und inspirieren. Und du träumst seit langer Zeit davon, SportlerInnen-Stories in einem Format zu erzählen, das mehr Raum lässt als ein klassisches und kurzes Field-Reporter-Interview nach dem Abpfiff. Denn genau. Du glaubst fest daran, so wie du es gerade gesagt hast, von kaum jemandem können wir so viel lernen wie von SpitzensportlerInnen, erfolgreichen Teams und ihren Coaches. Und das habt ihr eben in dieses Buch umgemünzt. Erzähl doch mal, was wollt ihr damit erreichen sozusagen und wie seid ihr auch daran gegangen?
Also was wir damit erreichen wollen, ist letzten Endes, dass alle Leserinnen und Leser was für sich mitnehmen, ganz konkret für den Berufsalltag. Also die Idee dahinter ist, dass wir uns von SpitzensportlerInnen, Teams, Coaches was abgucken können, zum Beispiel in den Bereichen Disziplin. Wie mache ich das eigentlich? Weil ehrlicherweise auch nicht jede Athletin, jeder Athlet hat jeden Tag Lust, ins Training zu gehen. Bei Dunkelheit morgens um 5 aufstehen, laufen, es regnet, aber man macht es trotzdem. Warum machen diese Personen das? Und man muss ja auch dazu sagen, die allermeisten SpitzensportlerInnen, Teams und so weiter bei uns in Deutschland, das sind nicht die Fußballerinnen und Fußballer, wobei man da eher sagen muss, die Fußballer. Die Millionen verdienen. Sondern das sind Menschen, die gar nicht so groß ihren Lebensunterhalt damit finanzieren können. Und die haben eine Leidenschaft für etwas. Und auch das war so eine Frage, die uns beschäftigt hat. Wie findet man eigentlich seine richtige Leidenschaft? Was braucht es dafür? Wie finde ich die vielleicht auch nicht? Und wie mache ich das, wenn ich mir ein Ziel setzen möchte? Wie bleibe ich da dran? Was braucht es, um ein Ziel zu formulieren? Und da gibt's so viele tolle Beispiele, die man sich aus dem Sport angucken kann. Und das war so unsere Intention zu sagen, wir wollen wirklich unseren Leserinnen und Lesern was an die Hand geben. Und die Idee war, dass bei Felix auch so ein bisschen beruflich, ja, die Idee war, einen Umbruch zu starten. Dann kam er aber so und sagte, nee, weißt du was, mir ist aufgefallen, ich habe so ganz viel, auch diese Gedanken, die er dann so durchgesponnen hat, aus meinem Sportler-Mindset mitgenommen. Und ich habe ganz viel unbewusst von dem, was ich früher im Hockey gemacht habe, früher muss man sagen, er hat tatsächlich gerade erst vor ein paar Monaten aufgehört, ja. Also er hat zu dem Zeitpunkt immer noch gespielt.
Im ersten Leben.
Im ersten Leben, wo er ganz, ganz, ganz erste Liga und ganz viel gespielt hat. Dann ist ihm das so aufgefallen und sagte, ich glaube, da steckt noch mehr drin. Das ist nicht nur unbewusst. Ich glaube, das kann man sich bewusst machen und dann was draus lernen.
Und dann habt ihr euch überlegt, das richtige Format dafür soll ein Buch sein. Genau. Das Buch erscheint erst noch, deswegen konnte ich da nicht vorarbeiten und schon mal reinlesen. Habt ihr Interviews geführt? Habt ihr das Ganze eher wissenschaftlich aufgezogen? Was war da euer Ansatz?
Sowohl als auch. Also wir haben uns dann, weil wir auch da gesagt haben, wir machen es wie Sportlerinnen und Sportler, wir haben uns eine Coachin genommen. Weil wir gesagt haben, wir sind Anfängerinnen und Anfänger auf diesem Gebiet. Wir haben zwar eine Ahnung von der Materie, holen uns aber jemanden, der uns unterstützt. Und gemeinsam mit dieser Coachin haben wir ein Exposé aufgesetzt und gesagt, wie kann dieses Buch aussehen? Und haben dann für uns beschlossen, das Format soll sein, wir erzählen das aus Felix' Perspektive, weil er ja einen sehr spannenden Hintergrund hat, nicht nur wegen seiner eigenen Laufbahn, sondern weil er ja aus der Kellerfamilie kommt, auch wenn man es bei seinem Nachnamen nicht hört. Aber bei ihm fing das tatsächlich schon sehr viele Generationen vorher an mit dem Hockey. Und Felix selbst hatte so einen kleinen Bruch in seiner Biografie, während sein Vater, seine Stiefmutter, seine Mutter alle olympische Medaillen gewonnen haben, bis hin zu seinem Urgroßvater, war er der Erste, in Anführungszeichen, der nicht den Sprung in den A-Kader geschafft hat. Und das war bei ihm natürlich auch ein ganz harter Cut. Was mache ich jetzt? Ja. Ich habe immer gedacht, ich bin der nächste Olympiasieger, weil das irgendwie auch so ein bisschen in die Wiege gelegt worden war. Das war für ihn natürlich auch ein Bruch, wo er sich dann auch umorientiert hat und gemerkt hat,
Identity Crisis so, ja?
Ja, genau. Und das war so eine spannende Geschichte, dass wir gesagt haben, wir machen das so, wir erzählen deine Story mit deinen persönlichen Erfahrungen auch und nehmen uns aber noch ganz viel Input von anderen dazu. Und das war natürlich Recherche, die wir gemacht haben. Ich weiß nicht, wie unglaublich viele Dokumentationen wir geguckt haben. Mhm. Also Netflix, Amazon, RTL Plus, alle zeigen uns nur noch Sportfilme und Dokus an. Ja. Wir haben Podcasts gehört, wir haben super viel gelesen. Also unser Regal ist voll mit Biografien. Wir hatten aber auch das große Glück, dass wir mit unserer Idee viele Leute begeistern konnten, die uns Interviews gegeben haben. Und da haben wir am Ende, ich glaube, es waren jetzt sogar über 20 Interviews geführt für unser Buch. Und da war super viel drin. Also wirklich von der Ex-Schwimmerin Britta Steffen, die 2008 Olympiagold geholt hat und vorher keine großen Titel gewinnen konnte, weil sie so mit ihren Nerven zu kämpfen hatte. Und sie hat es geschafft. Und da haben wir ganz viel von gelernt, wie kann ich mit Drucksituationen umgehen. Mhm. Ja, wir haben auch mit Unternehmerinnen und Unternehmern gesprochen. Frank Thelen zum Beispiel kommt bei uns zu Wort und erzählt mal, wie geht er eigentlich mit Rückschlägen um? Was kann ich daraus lernen? Also wir haben eine ganz große Bandbreite an spannenden Persönlichkeiten und ein bisschen Wissenschaft ist auch noch mit drin. Also es ist ein Rundumschlag.
Sehr cool. Wann kommt dieses Buch raus? Ich habe gerade schon halb angeteased, aber wann ist der große Tag?
Also der große Tag ist ab sofort. Ihr könnt nämlich alle schon vorbestellen. Das ist ganz wichtig. Geliefert bzw. offiziell erscheint es dann am 4. Juni. Das ist ein super Zeitpunkt, weil dann haben wir die heimische Fußball-EM vor der Brust, die Olympischen Spiele in Paris stehen an und wir haben die große Hoffnung, dass dann einfach die Begeisterung für Sportthemen ja per se schon da ist und wir dann auch damit wirklich viele Leute erreichen können.
Wird es auch als Hörbuch geben?
Das hoffen wir. Das kommt darauf an, wie viele jetzt vorbestellen.
Ich verstehe.
Und Interesse an dem Thema zeigen, ja. Aber es ist auf jeden Fall in Planung. Das soll nicht nur ein Buch bleiben, sondern es ist wirklich eine Idee, die wir mit uns tragen. Und The Working Game, so heißt es, soll viel, viel mehr sein als nur ein Buch, wobei das jetzt echt unser Herzensprojekt war. Und da freuen wir uns total drauf.
Glaube ich. Herzlichen Glückwunsch schon mal an dieser Stelle, weil du hast gerade schon gesagt, es hat jetzt ein ganzes Jahr gedauert. Ja. Wenn du jetzt so sagst, wir haben 20 Interviews geführt, ich weiß selber, wie krass viel Zeit da reinfließen kann, ein einziges Interview zu vereinbaren. Dann bereitet man es vor, dann bereitet man es nach, pipapo. Also das war sicherlich ein richtiger Brocken. Ich habe mit einem Freund von mir gesprochen, Michael Trautmann, der sehr bekannt ist im Bereich New Work. Und der hat auch ein unfassbar reichhaltiges Buch geschrieben. Und er meinte, er hat auch alles an diesem Prozess geliebt. Aber eins muss man wissen, und das haben ja auch noch andere Kolleginnen bestätigt, man schreibt kein Buch, um reich zu werden. Der Share, der am Ende dabei rauskommt, ist wirklich dann minimal. Ich glaube, irgendwie 1 oder 2 Euro ist es bei den Kollegen so gewesen, mit denen ich darüber gesprochen habe, bleiben dann am Ende übrig, weil es gibt noch den Verlag, es gibt vielleicht noch einen Partner. Ihr seid jetzt eine Entity, sage ich jetzt mal, ne? Deswegen so. Aber spannend. Also ihr habt es, du hast auch gerade schon genickt, ihr habt das aus Passion gemacht, ja? Es ist jetzt nicht, also ich wollte gerade sagen, nicht euer Traum, Bestseller zu schreiben, doch natürlich schon. Aber
das ist es, also genau, das ist ganz klar. Es geht nicht darum, Geld zu verdienen. Also das muss man klar sagen. Über die konkrete Marge spricht man natürlich nicht, aber wenn wir jetzt aufrechnen würden, wie viel Zeit und Herzblut wir da reingesteckt haben, wie viele Abende und Wochenenden wir geschrieben haben, das würde sich nicht rechnen. Also da könnte man wirklich ganz, ganz viele andere Jobs in dieser Zeit erledigen und würde viel, viel mehr Geld verdienen. Nee, das ist wirklich ein Herzensprojekt. Also das ist so eine Idee und du wirst das vielleicht auch kennen. Wenn man sowas verfolgt, dann möchte man einfach, dass das viele Menschen erreicht. Und natürlich heißt das in unserem konkreten Fall, dass viele Menschen unser Buch kaufen. Das bringt unserem Verlag viel Umsatz. Und wir sind ganz stolz darauf, dass wir einen Verlag gefunden haben, den Forward Verlag, der das mit uns macht. Und wir haben uns auch bewusst dafür entschieden, das nicht irgendwie in Eigenregie zu machen, sondern auch da auf Profis zu setzen und ganz klar, wo sind unsere Grenzen, was können wir leisten, was nicht. Aber natürlich bleibt bei uns als Autorinnen nicht viel hängen, was das Finanzielle angeht. Aber allein dieser Prozess, den wir durchlaufen haben, das war auch im Prinzip wie eine Art Teamentwicklung, die Felix und ich gemacht haben. Auch da haben wir ganz oft gesagt, oh, ja, jetzt befinden wir uns wohl gerade in der Storming-Phase. Also das werden alle Sportlerinnen und Sportler kennen. Und mittlerweile sind wir eher beim Performing angekommen und freuen uns dann darauf, wenn das Buch erscheint und wir das erste gedruckte Exemplar dann auch wirklich in den Händen halten können.
Stelle ich mir mega aufregend vor. Da drücke ich euch schon mal die Daumen, dass das ein cooler Moment wird. Du hast gerade den Verlag angesprochen. Mhm. Ich habe auch gehört, dass es wahnsinnig schwer ist, als Erstautor, und ich glaube, ihr seid beide Erstautoren, wenn ich das richtig recherchiert habe, einen Verlag zu finden, der an einen glaubt. Weil theoretisch haben viele Leute eine tolle Idee und nicht alles kann gedruckt werden. Wie habt ihr euren Verlag gefunden? Wie war dieser Prozess eben von der Idee hin zum unterschriebenen Vertrag oder so? Ich weiß gar nicht, wie das läuft.
Tatsächlich genau so. Ja, okay. Das war nicht so einfach. Und genauso wie du sagst, wenn man als Neuling irgendwie bei Verlagen anklopft, da landen unglaublich viele Ideen und Exposés. Und manche schicken schon die fertigen Manuskripte dahin und sagen, hier, wollt ihr nicht. Haben wir nicht gemacht. Da haben wir uns ganz klar an den Plan auch unserer Coachin gehalten, die das mit uns aufgesetzt hat. Und wir hatten das große Glück, wir haben wirklich einfach kalt unfassbar viele Verlage angeschrieben und gehofft, dass das irgendjemand liest. Und wir hatten das große Glück, dass wir am Ende sogar zwei Angebote hatten. Also wir konnten uns wirklich aussuchen, mit wem möchten wir arbeiten, und haben uns dann ganz bewusst für diesen jungen Verlag entschieden, die noch quasi sehr am Anfang stehen, was sozusagen die Größe angeht, aber jetzt schon es geschafft haben, Bestseller auf den Markt zu bringen. Und zwar wirklich mehrere Spiegel-Bestseller hintereinander, und die ihre Expertise darauf gelegt haben, so das Thema Persönlichkeitsentwicklung und viel auch im Bereich Business zu machen. Und die haben gesagt, wir haben da Bock drauf. Und wir haben gesagt, ja, wir haben noch mehr Bock drauf. Also lasst uns das gemeinsam machen. Und das hat Gott sei Dank gar nicht so lange gedauert, wie wir gedacht haben. Also ich glaube, wir haben letztes Jahr angefangen, Anfang des Jahres, mit dem Manuskript bzw. mit dem Exposé, waren so im April fertig. Und ich glaube, im Juni, Juli hatten wir die Zusage.
Crazy. Ging
relativ schnell, aber ich weiß auch von Kolleginnen und Kollegen, das kann anders laufen.
Also, und habe ich das richtig verstanden? Ihr habt einfach gegoogelt Verlag?
Ja.
Und dann habt ihr die E-Mail-Adresse genommen und geschrieben, hallo, wir sind Lisa und Felix.
So ungefähr. Auch da haben wir uns natürlich vorher viele Gedanken gemacht, welche Verlage passen könnten. Also wir haben jetzt auch nicht jeden angeschrieben. Mhm. Natürlich waren es trotzdem ein paar mehr als die zwei, die nachher zugesagt haben. Da müssen wir so ehrlich sein. Aber wir haben schon geguckt, okay, wer hat auch ein ähnliches Portfolio? Also wer hat zum Beispiel schon mal Bücher rund um das Thema Sport veröffentlicht, rund um die Themen Business, Weiterentwicklung, persönliches Wachstum, so. Wer könnte da einfach passen? Und viele haben auch geschrieben, ja, klingt nach einer super Idee. Also zum Glück haben wir auch viele Rückmeldungen bekommen, muss man auch sagen. Auch das ist jetzt nicht selbstverständlich.
Ah ja, krass.
Aber viele haben geschrieben, super Idee, wir haben schon was Ähnliches im Programm oder passt nicht ganz und so. Manche haben uns auch eine Empfehlung zu jemand anderem gegeben oder zu einer Literaturagentur. Also wir haben da echt gutes Feedback bekommen. Und das hat uns dann natürlich auch nochmal darin bestärkt, dass wir vielleicht gar nicht so auf dem falschen Weg unterwegs sind.
Spannend. Und ich würde gern auch nochmal auf diesen Coach, oder hast du Coachin gesagt, weiß ich gar nicht.
Es war eine Coachin, genau.
Coachin, ja, komisches Wort auch eigentlich, ne? Coachin, ja. Whatever, eine Frau, ein weiblicher Coach. Was hat diese Frau für euch übernommen? Wie habt ihr sie gefunden? Welchen Part hatte sie in der Entwicklung von eurem Buch? Ganz spannend.
Sie ist eine Coachin, die ich über eine Kollegin von mir bekommen habe tatsächlich, die auch ein Buch im vergangenen Jahr veröffentlicht hat. Meine Kollegin Maike Stadtguss hat was gemacht zum Thema Migräne, migränefrei, endlich Frieden im Kopf. Und dann habe ich sie gefragt, also wirklich so einfach alle Fühler ausgestreckt, okay, wer könnte schon mal irgendwas rund um die Themen Buchveröffentlichung gemacht haben? Mhm. Und da war sie natürlich der erste Gedanke. Und dann hat sie mir Caroline Kaum, das war unsere Coachin, empfohlen. Und dann haben wir uns telefoniert und sie hat auch zum Glück gesagt, ja, sie hat Bock auf das Thema. Ja, und dann haben wir einige Male telefoniert, wir haben ihr unsere Ideen präsentiert, wir haben gemeinsam an den Texten gearbeitet, also dass man wie so eine Art Pitch, kann man sich das vorstellen, so ein Pitch-Deck, als hätten wir ein kleines Business aufgesetzt und bewerben uns damit und wollen im Prinzip Investoren haben. So kann man sich's vorstellen.
Ja, voll.
So sah es am Ende aus.
Krass, ja, und wie hat sich das für euch angefühlt? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass man dann vorher nochmal sich überlegt, so, boah, und jetzt schreibe ich einfach kalt diese ganzen Menschen an und frag nach Hilfe und im Zweifel hat keiner Bock. Und auch dann, du hast gesagt, viele haben auch abgesagt, haben sich immerhin gemeldet, aber abgesagt. Ich kenne das von mir. Ich habe da mal bessere und schlechtere Momente sozusagen, aber wenn mich eine Absage auch überhaupt nicht persönlich, die sagen vielleicht auch mega nett, vielen Dank, passt gerade leider nicht aus irgendwelchen nachvollziehbaren Gründen, das kann schon richtig reinhauen.
Wie ja, das total. Also das war schon gerade am Anfang, nicht nur als es an die Verlagsansprache ging, sondern dann auch im nächsten Schritt, wo wir Interviewpartnerinnen und Partner gesucht haben, genauso. Also zu sagen, wie du eben schon so schön formuliert hast, ja, hallo, wir sind Felix und Lisa. Wir schreiben jetzt übrigens unser Buch, das ist das allererste. Und
man kennt uns auch übrigens nicht.
Kein Mensch kennt uns. Aber wollt ihr vielleicht was für uns tun? So, weil erstmal ist es natürlich ein Nehmen. Wir sind darauf angewiesen, dass uns andere unterstützen. Das war schon zäh und das war auch nicht so schön, wenn dann Absagen kamen. Auch manchmal, wenn man zum Beispiel Interviewpartnerinnen und Partner anfragt, ohne Begründung, sondern einfach nur, nein, vielen Dank, passt nicht. Aber im Großen und Ganzen haben wir ja Gott sei Dank viele Menschen gefunden, die die Idee geteilt haben. Und das hat uns natürlich auch bestärkt. Und das haben wir dann auch im Buchprozess gelernt und auch ganz viel, was wir ja dann inhaltlich auch verarbeitet haben. Wie geht man mit Rückschlägen um? Und wie oft muss man eigentlich wieder anklopfen? Und wie lernt man eben auch, ja, über sich hinauszuwachsen? Weil das war für uns natürlich totales Neuland. Aber nur so geht's. Also immer eine neue Challenge suchen, eine neue Herausforderung. Das ist, glaube ich, auch was, was sowohl bei Felix als auch bei mir in unserer Sportler-DNA immer noch drin ist, dass wir uns eigentlich nie mit dem Status quo zufrieden geben, sondern dass wir immer eine neue Challenge brauchen. Und das war eine große Challenge.
Glaube ich
dir. Und es war ein Riesenmeilenstein, als es dann geschafft war.
Spannend. Ja, richtig, richtig cool auf jeden Fall. Ich drücke euch so sehr die Daumen.
Vielen Dank.
Und liebe Lisa, wir machen jetzt mal hier weiter mit Part 2. Ich bin mir sicher, dass wir noch ein bisschen über das Buch weiter reden werden in der ein oder anderen Kategorie, die jetzt folgt. Aber du darfst dir jetzt aussuchen, eine von diesen drei Gefäßen.
Ja,
ich nehme das in der Mitte. Nächste Kategorie in der Mitte. Was haben wir denn da? Den Einwurf. Da darf ich dir das Wort direkt wieder zurückgeben. Ja.
Dann kann ich direkt weiterreden.
Bitte, tu.
Ja, ich habe mir natürlich vorher Gedanken gemacht, was das Thema ist, was ich gerne noch ein bisschen präsenter platzieren würde. Und unabhängig davon, wir haben jetzt ganz viel schon über das Buch gesprochen, würde ich die Gelegenheit vielleicht nochmal nutzen und so ein bisschen mehr auf das eingehen, was wir da inhaltlich drin haben. Weil das wirklich super spannende Themen sind und Insights und vor allem auch von vielen Sportlerinnen und Sportlern, die man vielleicht nicht so auf dem Zettel hat. Also klar, viele kennen Zitate zum Beispiel von Michael Jordan, die auf Postkarten und Postern gedruckt werden, wo dann draufsteht, ne, ich musste auch 9000 Würfe machen und die habe ich alle verworfen und trotzdem bin ich am Ende großer NBA-Champion geworden. Aber es gibt eben auch ganz viele Menschen, die was zu sagen haben, die nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen, die medial eher in der zweiten, dritten Reihe stehen. Und auch davon haben wir viele bei uns im Buch zu Wort kommen lassen. Und das war für mich auch nochmal so ein Learning. So eine Plattform bieten und zuhören. Und was können wir von Menschen lernen? Zum Beispiel von Zehnkämpfer Niklas Kaul. Mhm. Der wird vielleicht jetzt doch einigen ein Begriff sein, aber wenn man ehrlich ist.
Der ist nicht so ein kleiner Name.
Nee, aber wenn man ehrlich ist, meistens dann, wenn irgendwie eine EM, WM oder vielleicht ein Olympia ansteht, ne? Und dazwischen passiert nicht so viel. Oder mit Turnerin Pauline Schäfer haben wir gesprochen. Auch super interessant, ja, so von wegen, wie halte ich eigentlich meinen Fokus? Also das muss man sich mal überlegen. Turnerinnen und Turner, wie viele andere Sportlerinnen und Sportler auch, haben eine ganz, ganz kurze Sequenz. Die müssen innerhalb von 90 Sekunden ihre volle Leistung abrufen. Und dafür trainieren die teilweise jahrelang. Und das ist so, so spannend zu lernen. Und da möchte ich einfach nochmal wirklich sagen, es lohnt sich, auch Leuten eine Plattform zu bieten, die man vielleicht erstmal nicht so auf dem Schirm hat, und da mal hinzuhören und hinzugucken. Und da können wir uns ganz viel abgucken.
Das ist natürlich hier sowieso auch unser Motto. Mir musst du das
deswegen
nicht
erzählen. Deswegen fühle ich mich ja auch so wohl bei dir.
Süß. Du, aber was ich auch eh noch fragen wollte, wo du gerade so cool gesagt hast, wie halte ich meinen Fokus oder so? Was ist denn oder sind denn einige von den Main Learnings, die du aus diesem ganzen Prozess gezogen hast? Vielleicht auch für deinen Alltag?
Ja, das ist ganz spannend, dass du das ansprichst, weil auch dieser Buchschreibeprozess im Prinzip auch für uns am Ende war wie so eine Sportveranstaltung.
Ich kann es mir so gut vorstellen.
Das war tatsächlich auch ein großer Wettkampf, nicht untereinander, sondern miteinander. Aber da habe ich auch ganz viel draus gezogen. Also Fokus war bei mir so ein Thema, das hatte ich am Anfang gar nicht so auf dem Schirm. und habe gemerkt, okay, da ist noch sehr viel Potenzial nach oben, weil wir natürlich dieses Buch, das muss man auch sagen, neben unseren normalen Jobs, neben unserem Familienalltag geschrieben haben.
Ihr habt auch noch eine Tochter, ne?
Genau, also das, wir haben eine kleine Tochter.
Muss man auch noch dazu sagen, man schläft eh nicht und Korrekt. Der Fokus verschiebt Wenig. Sich.
Und da habe ich ganz viel draus gezogen. Also auch wirklich von dem, was wir über die Sportlerinnen und Sportler geschrieben haben, was wir besprochen haben, wie halte ich meinen Fokus, wie setze ich klare Prioritäten? Und das ist zum Beispiel ganz, ganz, ganz doll hängen geblieben bei mir. Man muss Nein sagen. Und das kommt nicht immer gut an, aber das ist ganz, ganz notwendig. Habe ich mir behalten von dem Marathon-Olympiasieger Eliud Kipchoge, der sagt, du brauchst Vitamin N. Und N heißt Nein zu sagen.
Oh, das stimmt,
Es ist so hängen geblieben, weil es einfach essentiell ist. Du musst für dich wissen, was bringt dich deinem Ziel näher? Und unser Ziel war jetzt klar abgesteckt. Wir haben ein Jahr Zeit, um dieses Buch zu schreiben. Und wo muss ich dann auch gewisse Dinge hinten anstellen? Wo lege ich meinen Fokus drauf? Wir haben Zeitslots definiert. Felix und ich haben uns ganz viel die Bälle zugespielt. Heute bin ich 2 Stunden abends dran. Du bringst die Kleine ins Bett. Und so weiter und so fort. So ging das immer hin und her. Und das war ganz klar. Also eine Struktur zu haben, einen Plan zu haben. Klar, man darf auch mal davon abweichen, aber es hilft enorm, wenn man sich nicht jeden Morgen wieder die Frage stellen muss, oh, mache ich das jetzt, mache ich es nicht? Nee, das gehört dazu. Wenn die Frage gar nicht mehr aufkommt, dann ziehst du es durch. Also ganz viel Fokus, Disziplin, Eigenverantwortung und auch Selbstorganisation. Ja, das war ganz, ganz extrem, aber natürlich auch Drucksituationen. Was passiert eigentlich, wenn die Deadline plötzlich immer näher rückt? Und auch diese Phase hatten wir. Und der Alltag mit Kind ist nicht planbar. Wir hatten ganz viele Situationen, wo wir überlegt haben, okay, wo kriegen wir jetzt noch irgendwo einen Slot unter? Und das war super spannend mitzuerleben.
Du hast gerade gesagt, ihr habt definiert, ein Jahr soll es sein und ein Jahr haben wir jetzt Zeit, so hast du es gesagt.
Mhm, genau.
Warum hattet ihr ein Jahr Zeit? War das irgendwie begrenzt oder habt ihr einfach gesagt, wir wollen einfach nur so lange machen und dann wieder mehr Zeit haben?
Also wir haben uns diese Deadline gesetzt, weil wir gerne dieses Buch im Rahmen der großen Sportveranstaltungen in diesem Sommer veröffentlichen wollen.
Verstehe.
Und wir haben im Prinzip auch da uns das vom Sport angeguckt und haben gesagt, wir haben ein klares Ziel und das ist genau dieser Sommerzeitraum. Und dann haben wir zurückgerechnet und haben gesagt, okay, wie lange brauchen wir realistischerweise? Der Verlag braucht, natürlich haben wir mit ihm das dann abgestimmt, das Manuskript zum Zeitpunkt X, um nochmal durchs Lektorat, durchs Korrektorat in den Druck zu gehen, die Marketingmaßnahmen müssen anlaufen. Und dann haben wir geguckt, okay, sind wir mal ehrlich, wie viele Stunden in der Woche kommen wir zum Schreiben? Wie viele Stunden brauchen wir für Recherche, für Interviews, fürs Transkript? Ja, und dann haben wir schnell festgestellt, viel ist es nicht.
Ja,
und dann
krass.
War viel Disziplin gefragt.
Wie viele Stunden am Tag habt ihr dann gemacht? Kann man das überhaupt so runterrechnen?
Ja, also Felix hat, glaube ich, jeden Tag dran gesessen. Der ist super diszipliniert.
Wow.
Auch da kann ich mir noch deutlich was von abschneiden. Der hat sich früh einen Wecker gestellt. Der war auch nicht so, wie ich oft abends, zu müde, sondern hat sich dann nochmal an den Tisch gesetzt. Aber so in der Regel, also wir haben jeden Tag irgendwie dran gearbeitet. Ich war eher so, dass ich gesagt habe, ich brauche mal längere Blöcke. Also für mich ist das immer besser zu sagen, ich habe jetzt 4 Stunden, dann bin ich richtig oldschool, wie zu Uni-Zeiten in die Bibliothek gefahren. Da habe ich kein Handyempfang, da konnte mich keiner stören. Das war super. Genau. Und er war eher so derjenige, der sich ganz fleißig jeden Abend dran gesetzt hat. Und so haben wir es dann pünktlich, auch einige Wochen noch vor Deadline, Gott sei Dank, fertig bekommen, sodass wir jetzt Zeit haben, so schöne Termine wie mit dir hier wahrzunehmen.
Ja, cool. Und hattet ihr einen Lektor, der dann nochmal das alles mit euch besprochen hat, der alles gechallenged hat, was ihr geschrieben habt?
Genau, das geht jetzt gerade noch durch den Verlag und dann sind wir sehr gespannt und warten momentan täglich auf das Feedback. Aber das erste Feedback war schon positiv, da waren wir sehr beruhigt.
Ja, crazy. Wenn du gerade noch so gesagt hast, wie in Uni-Zeiten, fühlt sich ja auch voll so an, wie so eine Bachelorarbeit. Schaffe ich's? Oder was sagen Sie?
Ja, das war auch am Ende gar nicht so einfach loszulassen. Also wir waren dann fertig und Felix sagte dann auch so, jetzt lass doch abschicken. Und ich habe gesagt, ich lese nochmal.
Ja, wir können nochmal
durchlesen. Ja. Aber nochmal lesen bei 300 Seiten ist natürlich auch nicht ebenso getan.
Nee.
Und da haben wir uns immer gegenseitig so ein bisschen gechallenged. Aber auch da, das gehört halt auch dazu, man muss irgendwann drauf vertrauen, dass man seine beste Leistung jetzt abgerufen hat.
Schön, dass es gut genug ist. Dass es jetzt einfach gut genug ist. Ja, cool. I like that. Guter Einwurf. Wo machen wir weiter, Lisa?
Dann nehme ich die von dir linke Kugel.
Die von die linke Kugel ist der Head Coach.
Oh, schön.
Hier darfst du natürlich nochmal bei dir in der Erinnerung graben, wer oder auch gerne was, es muss keine Person sein, für dich eine Headcoach-Funktion eingenommen hat oder es immer noch tut in Situationen der Schwierigkeit?
Das ist relativ einfach zu beantworten. Das ist mein Mann. Also Felix ist jemand, ja, der mich immer wieder challenged, der aber gleichzeitig auch jemand ist, der unglaublich supportive unterwegs ist. Er unterstützt, er bestärkt, er hilft auch in Momenten, wo ich zweifle, mit seiner sehr rationalen Art in dem Moment sich hinzusetzen und zu sagen, okay, jetzt schreiben wir erstmal auf, was sind denn gerade die Herausforderungen, welche Probleme haben wir und was könnten mögliche Lösungen sein? Und da ist er unglaublich stark drin und auch, ich finde, sehr kompetitiv. Also wir ergänzen uns da sehr gut. Mhm. Ich hoffe, er würde mich umgekehrt genauso als sein Headcoach bezeichnen.
Ja, das werde ich jetzt leider nicht herausfinden wahrscheinlich.
Wir lassen das einfach mal so stehen.
Kannst du ihn mal fragen.
Mache ich nachher. Ich werde dir die Antwort schicken, aber er soll sich wagen, was anderes zu sagen. Nein, das ist wirklich so. Und da bin ich total froh drum. Wir sind jetzt seit fast 4 Jahren verheiratet und das habe ich nicht eine Sekunde bereut. Und ich freue mich auf die nächsten hoffentlich 40, 50 Jahre, die wir gemeinsam verbringen. Und bin da auch sehr, sehr zuversichtlich, dass wir als Team weiter gut funktionieren.
Du hast gerade schon ein Beispiel genannt. Er ist sehr rational und setzt sich dann zum Beispiel mit dir hin, um Sachen wirklich aufzuschreiben, die Gedanken aus dem Kopf, die wirren vielleicht, auf ein Blatt Papier zu bringen. Hat er noch andere Tricks oder wie sagt man, andere Habits, Gewohnheiten, die da dir besonders geholfen haben?
Ja, also für ihn ist kein Problem unlösbar. Also selbst in einer emotionalen Situation hat er nie diesen Impuls zu sagen, oh, was machen wir denn jetzt? Sondern er ist immer lösungsorientiert. Mhm. Und das schätze ich total an ihm. Also, dass er nie den Kopf in den Sand steckt, sondern wirklich, also auch da Sportler durch und durch, sagt, es geht immer weiter, wir können immer an einer kleinen Stellschraube drehen und wir müssen uns vielleicht dann auch mal die Zeit nehmen und das gehört dazu. Ne? Das ist auch ganz klassisch, auch vom Sport, da haben wir uns auch viel abgeguckt, Feedback. Ne? Also, dass man sich wirklich mal hinsetzt und überlegt, was ist denn gerade der Ist-Zustand? Warum strugglen wir vielleicht? Warum ist es gerade sehr stressig? Aber eben auch zu gucken, okay, die stressige Phase ist aber absehbar. Das hilft total. Also das kennst du vielleicht auch. Manchmal prasselt so viel auf einen ein und dann sieht man das Ende gar nicht. Und das hilft total, wenn da jemand daneben steht und sagt, ja, es ist gerade vielleicht viel, aber du weißt auch, das ist beschränkt, ne? Das ist ein zeitlicher Horizont und du weißt, wofür wir das machen und dann ist das, ja, stimmt, du hast vollkommen recht. Und das hilft total. Also er ist gleichzeitig natürlich auch sehr emotional, also als Hockeyspieler, welcher Hockeyspieler ist das nicht auf dem Platz? Der kann das auch, aber ja, das, was seine Stärke ist, die mich gut ergänzt, ist eben wirklich dieses Runterkommen, Cool Down und jetzt gucken wir mal in aller Ruhe drauf.
Ja, ist gut. Das hilft ja auch manchmal echt einfach schon, wenn man emotional nicht betroffen ist.
Ja.
Das hat eine, ich wollte gerade sagen, unserer ersten, ich weiß gar nicht mehr genau, welche Folge das war, aber eine ganz tolle Frau, die ist Head of HR bei Sport 5. Mhm. Und die hat gesagt, eigene Betroffenheit macht dumm. Und das ist so wahr. Ja. Und wenn man da einfach ein Korrektiv hat, einen Partner in diesem Fall, der einfach sagt, okay, ich sehe es folgendermaßen, da können wir jetzt ja noch einfach mal draufschauen von der anderen Seite. Das kann echt mega helfen. Cool. Gute Antwort. Ich hoffe, er sagt, du bist sein Head Coach.
Das hoffe ich jetzt auch.
Musst du natürlich jetzt noch dann auflösen später. Ich habe schon die letzte Kategorie gezogen, Lisa. Das ist das Shootout. Da habe ich eine kleine Schnellfragenrunde vorbereitet. Ich weiß gar nicht, warum ich das immer noch Schnellfragenrunde nenne. Fragenrunde. Du darfst so schnell oder langsam antworten, wie du magst. Und ich habe bestimmt auch noch die ein oder andere Nachfrage dann. Let's go. Die erste Frage ist, was ist dein wichtigstes Tool, um deinen Alltag zu organisieren?
Oh, ich befürchte, ich muss sagen, mein Handy. Aber es ist leider tatsächlich so, weil ich mittlerweile sehr, sehr viele Apps nutze, um unseren Alltag zu strukturieren, weil ohne Struktur geht's bei uns nicht. Mhm. Wir haben wirklich Es ist durchgetaktet. Also mein Kalender. Ich war bis vor kurzem noch jemand, der ganz klassisch so einen schönen Handkalender mit Kugelschreiber befüllt hat. Aber ich brauche mein Handy leider mittlerweile auch wirklich, um mich zu erinnern, dass ich Termine habe.
Nehmt ihr einfach den Default iPhone-Kalender da oder habt ihr irgendein anderes Tool noch?
Wir haben einen Familienkalender, der, da gibt es mit Sicherheit diverse Anbieter, aber wir haben den von Feminize, der ist super, weil wir da quasi für jedes Familienmitglied, auch für unsere Tochter, ein Profil anlegen können. Und da kannst du quasi spannend. Auch einstellen, welche Termine betreffen wen, zeitliche Erinnerungen, Ortsangaben, du kannst verschiedene Farben markieren, von der Wichtigkeit oder von beruflich, privat, Arzttermine, was auch immer, da kommt alles rein und so hast du eben auch im Blick, was musst du für dich machen, was hat Felix für Termine oder was steht für die Kleine an.
Ja, also alle können darauf zugreifen von jedem Handy.
Sie
ja,
noch nicht, gut. Muss ich kurz sagen. Also die Zweijährige hat noch kein Handy.
Was?
Was?
Weird, okay.
Genau. Nee, aber das ist leider Gottes, auch wenn ich mir wünschte, das Telefon seltener zur Hand zu nehmen, aber es ist doch notwendig.
Ja, dazu passt dann die nächste Frage natürlich, die hätte ich mir wahrscheinlich auch schenken können, auf einer Skala von 1 bis 10. Wie organisiert musst du sein, um alles unter einen Hut zu kriegen?
Das ist eine 10. Das ist wirklich, glaube ich, auch Gott sei Dank eines meiner größten Talente. Ich bin sehr organisiert.
Spannend.
Ich habe auch von meiner Mutter geerbt das Gedächtnis eines Elefanten. Also mir geht selten was durch. Ich habe natürlich meine Tools, die unterstützen. Aber unser Alltag geht ohne Organisation gar nicht. Also von, wie gesagt, Felix arbeitet Vollzeit. Ich mache 80% aktuell noch das Buchprojekt, unsere kleine Tochter. Wir haben beide Hobbys nebenbei, versuchen Freundschaften zu pflegen. Wir wohnen in Wiesbaden, Felix Familie größtenteils in Berlin. Auch das versuchen wir natürlich häufig zu managen, dass wir uns sehen. Da kommt einiges zusammen.
Ja, glaube ich. Oh je. Aber gut, ihr habt ja den Familienkalender, deswegen
Gott sei
perfekt.
Dank.
Alles unter Kontrolle. Ein Buch lieber lesen oder lieber hören?
Oh, das ist eine gute Frage. Also ich gebe zu, ich lese viel mehr Bücher, als dass ich sie höre. Mhm. Aber jetzt oute ich mich einfach daher, weil ich viel mehr Podcasts höre.
Ah ja.
Ich nutze quasi jede freie Minute, wo ich unterwegs sein kann. Also sei das auf dem Weg ins Büro, sei das im Auto, sei das bei einem Spaziergang oder beim Joggen, um Podcasts zu hören. Und da finde ich dieses doch etwas kürzere Format besser als jetzt ein ganzes Hörbuch.
Ja, verstehe ich. Das war eh noch eine Frage, die vorhin mir kam, als du gesagt hast, ihr habt in der Recherche so krass viele Dokus gesehen, gehört, Bücher gelesen. Ja. Was ist denn da für dich so hängen geblieben oder was würdest du uns allen empfehlen, mal auf jeden Fall auszuchecken?
Oh, das ist auch eine gute Frage. Ja, es war wirklich eine große Masse. Jetzt muss ich kurz überlegen. Also was ich immer spannend finde bei Podcasts, weil das einfach nochmal ein anderer Blick und eine andere Herangehensweise an diese Persönlichkeiten war, sind die Folgen von Hotel Matze. Matze Hielscher, wenn er mit Sportlerinnen und Sportlern gesprochen hat oder auch mit
Weil
der
Matze
ehemaligen...
Matze ist ja gar nicht sportlich interessiert, ne? Das
null.
Ist so
das
spannend.
Ist, also
weiß
das
auch
muss,
gar nichts.
Ja. Hat keine Ahnung, aber manchmal hilft das. Also ich finde, das ist dann auch so total erfrischend, wenn er mit Robin Gosens spricht und ziemlich schnell deutlich wird, dass er wirklich gar keine Ahnung von Fußball hat.
Ja.
Und dann geht es aber eben auch um andere Themen. Dann geht es um mentale Gesundheit oder damals auch eine tolle Folge mit der ehemaligen Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg, super spannende Persönlichkeit und auch da ging es viel um das Thema Teambuilding und Teamentwicklung. Wie gehe ich auch damit um, wenn ich zum Beispiel einer Spielerin sagen muss, du bist nicht nominiert.
You're out.
Und ja, also so ganz, ganz spannende psychologische Fragen, das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Aber auch zum Beispiel How to Hack, den Business Punk Podcast habe ich gerne gehört, weil da natürlich auch sehr stark so ein bisschen der Bogen geschlagen wurde zu dem, was wir auch mit unserem Buch machen.
Mhm.
Wie agieren denn auch Sportlerinnen und Sportler im Business-Kontext, auch ehemalige, zum Beispiel Nico Rosberg. Super coole Geschichten dabei. Also das kann ich nur empfehlen, da einmal reinzuhören mit meiner Kollegin, die Folge ist schon ein bisschen älter, Jana Linke. Und bei Dokus, also die letzte, die wir geguckt haben, gebe ich zu, war jetzt die Beckham-Doku.
Mhm. Aber auch, warum lachst du? Die war gut.
Ja. Also
ich
vielleicht ein bisschen viel Posh-Spice und Beziehungsdrama. Aber ansonsten, wenn man es aufs Sportliche bezieht, muss ich auch zugeben, das war so ein bisschen vor meiner Zeit, in der ich sportlich interessiert war, was jetzt gerade so die großen Mainstream-Sportarten angeht. Ich hatte keine Ahnung, was für ein guter Fußballer Beckham war. Das ging irgendwie an mir vorbei. Ich hatte den so. Das war der Mann von Victoria.
Nice, das hört man auch nicht oft. Das hört man vielleicht noch bei dem Mann von Serena Williams, der ja auch krass genau. ist. Oder vielleicht noch bei Michelle Obama inzwischen. Aber ja, geil.
Ja, kann man bei Steffi Graf kann man auch noch überlegen. Ja. Ist sie die Frau von Andrew Agassi oder andersrum? Aber ja, nee, tolle Dokus. Und das ist auch, muss ich sagen, wenn ich das noch kurz anfügen darf, eine super schöne Entwicklung. Also wird dir vielleicht auch schon aufgefallen sein, du machst irgendwie egal welches Streamingportal auf und dann gibt es diese Dokus und die sind da nicht nur 60 Minuten, sondern dann haben die oft 4 bis 6 Teile und es gibt wirklich was zu erzählen und ich finde das toll, dass da jetzt wirklich ein Augenmerk drauf liegt.
Ist mein absolutes Lieblingsprodukt auf all den Plattformen. Also bei mir sieht die Default-Seite oder die Vorschläge-Seite genauso aus wie bei euch wahrscheinlich.
Und noch hinterhergeschoben, die Doku über die deutschen Fußballerinnen. Kann ich auch sehr empfehlen.
Wo läuft die nochmal?
Müsste die gewesen ZDF? Sein. Die haben die begleitet. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob das sogar eine ARD-Produktion war.
Aber die haben die begleitet. Öffentlich-rechtlich.
Ja, bei der Europameisterschaft, 22 müsste das jetzt schon gewesen sein, das war die erste Staffel. Und jetzt gibt es, glaube ich, auch schon einzelne Folgen von Staffel 2.
Kann ich sehr empfehlen. Stimmt, da habe ich auch reingeschaut. Fand ich auch gut, hast du recht. Ich finde es raus, wo das lief und schreib's in die Shownotes, damit man nachgucken kann, wenn man mag.
Man findet es auf jeden Fall, wenn man
googelt. Ja, doch, doch. Dein wichtigstes Takeaway vom Buchschreiben?
Oh, muss ich kurz nachdenken. Also platt zu sagen, du kannst alles schaffen, das ist ein bisschen einfach, aber setz dir ein klares Ziel, mach einen Plan und halte dich dran. Ja.
Das ist so eine der Sachen, du sagst, es ist so platt, aber das ist halt der Punkt, das ist halt der Knackpunkt.
Ja.
Mach es halt. Jeden Tag sich dran setzen, klingt so einfach, aber es ist viel einfacher zu sagen, nee, heute nicht, weil war ein harter Tag, keine Ahnung.
Ja, ne? Und wenn du diesen Plan hast, und ich hatte natürlich mit Felix mein eben schon beschworenes Korrektiv, der einen natürlich auch daran erinnert, du hier, wir haben uns auch wirklich im Kalender Slots geblockt, ne, gesagt, hier, da ist noch ein Schreibslot drin fürs Buch. Und ich so, oh, ja, stimmt ja.
Ach so.
Aber wenn du einfach einen Plan hast, musst du dich nicht jeden Tag wieder neu motivieren. Und das hilft total, egal um was es geht, sei das beruflich, sei das im Privaten, wenn man sich vornimmt, man möchte ein bisschen mehr Sport treiben, sich ein bisschen besser ernähren. Wenn du das zu deiner Routine machst, und ja, das dauert wissenschaftlich belegt, im Schnitt 66 Wiederholungen, bis etwas zu einer Routine wird. Aber wenn du an dem Punkt bist, dann macht es das so viel einfacher. Und das ist zum Beispiel was, das habe ich von Andrea Petkovic gelernt. Die hat ja auch Bücher geschrieben, das zweite kommt, glaube ich, jetzt raus im März. Und die hat das beim Schreiben genauso gemacht. Und das habe ich mir von ihr abgeguckt. Und habe gesagt, ja, es gibt einen festen Schreibplan und da stelle ich die Frage nicht. Es wird einfach gemacht.
Einfach, again. Ja, cool. Aber sehr gut. Das ist ein gutes Takeaway. Das kann man sehr gut auf alles übertragen, das man sich vornimmt. Die nächste Frage bezieht sich ein bisschen mehr auf deinen Job. Lieber live oder lieber Aufzeichnung?
Lieber Aufzeichnung.
Oh, ja, okay. Der Gesichtsausdruck war gut dazu.
Nee, live ist wirklich schon nochmal eine ganz andere Herausforderung und da ziehe ich meinen Hut vor jedem. War ehrlicherweise, weil ich selten jemand war, der vor der Kamera stand, habe ich auch mal gemacht, war aber nie was, was mich so gereizt hat. Auch Gott sei Dank, in Anführungszeichen, nie mein Steckenpferd und auch nicht mein Hauptjob, dass ich mich jetzt challengen musste, aber Hut ab vor jedem, der das kann, der diese Nervosität, diesen Druck, diese Aufregung handeln kann. Ich bin froh, wenn ich viele Möglichkeiten habe, im Nachgang im Schnitt nochmal zu drehen und nochmal was zu verbessern. Aber dann bin ich auch perfektionistisch. Ja, also da bin ich dann wirklich, dann muss auch das kleinste Detail stimmen. Ja, dann muss alles sitzen und das ist eher meins.
Ja, in Ordnung. Was ist dein Tipp für Inspiration für uns?
Aus der eigenen Bubble rausgucken. Das ist, glaube ich, was uns mittlerweile super schwerfällt. Natürlich auch durch so Social Media. Ja. Wir kriegen in unseren Feeds immer das angezeigt, was wir eh liken. Klar, der Algorithmus ist so programmiert, das macht alles durchaus Sinn, aber es hilft total, mal nach links und rechts zu gucken und sich mit Menschen auszutauschen, die vielleicht einen anderen Background haben, die aus einer ganz anderen beruflichen Sparte kommen, die eine andere Sportart gemacht haben, die vielleicht auch einfach älter oder wesentlich jünger sind. Ja, das hilft total. Also ich mache das auch viel zu selten, aber wenn beispielsweise kommende Woche treffe ich mich mit meinem ehemaligen Chef. Und der hat schon ein paar Jahre mehr auf dem Buckel, aber der ist nach wie vor immer noch wie so eine Art Mentor für mich, weil ich einfach schön. Seine Ansichten auf das Leben im Allgemeinen und natürlich auch konkret auf unseren Beruf super spannend finde und das ganz toll finde, ja, dass man diese Möglichkeit hat, auch nochmal andere Impulse zu bekommen. Und auch da ist das quasi dieser Grundgedanke von unserem Buch, weil das soll nicht nur Leute erreichen, die per se sportinteressiert sind. Das ist zumindest unsere Hoffnung, sondern dass man einfach merkt, oh krass, ich kann mir wirklich was von einem Nico Rosberg oder von einer Steffi Nerius abgucken oder was macht Christina Vogel, was ich vielleicht auch machen kann, wenn ich einen schweren Schicksalsschlag erlebe oder eine heftige Niederlage. Und das finde ich ist ganz, ganz wertvoll.
I like that. Da muss man natürlich erstmal auch für checken, aber wie sehr man in seiner Bubble steckt und in seinen Gewohnheiten und in seinen Annahmen und so, aber dann ist es wirklich, ja, stimme ich voll zu. Vielleicht das Wertvollste, was man machen kann, um seinen Horizont zu erweitern. Eine Frage habe ich noch für dich. Die ist vielleicht gar nicht so einfach, vielleicht schon. Hast du ein Ziel für die nähere Zukunft? Und wenn ja, was ist es?
Ja, ganz klar. Also für die nähere Zukunft ist unser erklärtes Ziel, und das haben wir auch ausgedruckt auf unserem Vision Board hängen, einen Bestseller zu schreiben. Und das hat einfach was damit zu tun, nicht weil wir eine Anzahl XY Bücher verkaufen wollen, um damit Geld zu verdienen. Wir haben ja eben schon kurz drüber gesprochen, sondern einfach, weil das eine Art Wertschätzung ist für die Arbeit, die wir da reingesteckt haben. Und weil das natürlich auch zeigt, wir erreichen Menschen und das, was wir sagen wollen. Nämlich, wir können so viel lernen, ja, von Sportlerinnen, Sportlern, Teams, Coaches übrigens auch. Wir können auch ganz viel von den Trainerinnen und Trainern lernen. Wir haben zum Beispiel auch mit André Henning, dem Hockey-Bundestrainer, lange gesprochen. Auch ein super spannendes Interview. Dann ist unser Ziel erreicht. Also wir hätten gerne diesen roten Sticker auf unserem Buch. Und alles, was ich danach schreibe, kann ich dann damit zieren.
Ja, ja, voll.
Mal gucken, was das nächste Projekt wird. Das ist auf jeden Fall unser erklärtes Ziel und daran arbeiten wir ganz hart.
Wie wird das definiert? Muss man eine bestimmte Anzahl von Büchern verkaufen in einem bestimmten Zeitraum, damit man da...
Genau, also es ist nicht eine absolute Messung. Also du musst jetzt nicht zum Beispiel 5000 Bücher verkaufen und dann kriegst du das, sondern es geht immer darum, wie du im Vergleich zu den anderen Büchern, die in dieser Erscheinungswoche rauskommen, performst. Also es kommt auch immer auf die Konkurrenz an.
Es kommt auf eine Woche an?
Es kommt auf eine Woche an, also in diesem Zeitraum. Ne? Da muss man aber auch ehrlich sein, wir sind Newcomer, kein Mensch kennt uns. Wir haben wahrscheinlich nur die erste Woche Zeit, um wirklich so viele Verkäufe zu generieren, weil das danach ganz viele Leute sagen werden, ach stimmt, ja, das Buch kaufe ich mir jetzt auch. Und du musst quasi immer ab Tag 1 hast du 7 Tage Zeit und dann wird wieder neu gezählt. Deswegen jetzt schon ganz fleißig bestellen und Vorverkauf ankurbeln, damit wir in Woche 1 möglichst viele Leute schon von unserer Idee begeistern konnten.
Das ist ja wild. Also es gibt gar keine Zahl, die ihr erreichen können müsst.
Nein, also es ist natürlich vielleicht nicht das Schlauste, aber das machen wir ja auch nicht, weil wir ja uns bewusst in dem Sportumfeld platzieren wollten, nicht unbedingt vor Weihnachten rauszukommen, wenn dann alle auf den Markt strömen, weil dann ist die Konkurrenz natürlich riesig.
Aber warum ist das so? Weil dann wissen die ja selber, dass da eigentlich, also schlau, weil alle kaufen vielleicht ein Buch als Geschenk, aber die Konkurrenz ist so groß, man geht unter in der Welle.
Ja gut, irgendwann müssen die Bücher herauskommen, ne? Also, aber wenn man mal drauf achtet, dann merkt man auch schnell so in diesen Stoßzeiten, da landen dann doch häufig die sehr bekannten Namen ganz weit oben. Und das ist jetzt wirklich eine Challenge und die Herausforderung haben wir angenommen und da sind wir auch mit unserem Verlag ganz eng im Austausch und gucken, wie kriegen wir das hin, dass wir eben auch, wenn wir noch nicht so bekannt sind, dass wir doch mit The Working Game wirklich viele Menschen erreichen und dann hoffentlich auch in dieser Woche ganz viele Verkäufe haben.
Ja, Mann, wie aufregend. Wir
total.
Werden euch natürlich jetzt im Blick haben und hoffentlich
oh je.
Dann
Oh je.
Anfang
Mess
Juni.
Mich nicht daran.
Naja, im Guten. Also
Ja.
wir wollen jetzt natürlich hier wissen, wie es ausgeht. Wir drücken die Daumen und hoffen, dass es klappt, dass
Ja.
wir berichten können, dass ihr den Sticker bekommen habt.
Ja, ich hoffe. Also wie gesagt, wir haben ihn schon mal pseudomäßig ausgedruckt und er klebt bei uns an der Wand. Auch das ist was, was wir uns zum Beispiel von Arnold Schwarzenegger abgeguckt haben.
Boah, das ist so eine gute Doku.
Du hast sie
Jeder
gesehen.
muss diese Arnie-Doku
Ja.
gucken. Das ist so spannend.
Ja.
Weil das war wirklich,
Episch.
was, what are the odds, dass dieser random Typ aus diesem random Dorf irgendwo in Österreich einfach Governor von Kalifornien wird.
Ja.
Aber ja, er hat es genauso gemacht. Wie spannend. Cooles
Ja.
Beispiel nochmal zum
Seine
Abschluss.
Seine Mutter hatte Sorge, weil er nur Fotos von nackten, eingeölten Männern sich hingehängt
Ja.
hat. Aber er ist natürlich nachher der größte Bodybuilder aller Zeiten geworden. Ja? Und ich gebe zu, wir haben keine Nacktfotos hingehängt mit dem Spiegel-Bestseller, aber immerhin den roten Sticker.
Ja, die Nacktfotos waren ja in diesem Fall für die Vision,
Nicht
für das
entscheidend.
Vision Building nicht entscheidend. Genau, ja,
Aber auch das
herrlich.
hilft. Vision Building hilft, ja.
Absolut. Lisa, vielen, vielen Dank. Das war
Ich
richtig
danke
cool.
dir.
Ich drücke euch wirklich so die Daumen. Das wäre ja schön. Einfach,
Das ist ganz lieb von dir.
einfach mit harter Arbeit und Disziplin sowas zu schaffen, auch als Nobody. Ich setze es in Anführungsstriche. Ich hoffe, das nimmst
Das
du
ist
nicht
völlig
falsch.
in
Ja.
Ordnung.
Ach, cool. Ich freue mich. Wir drücken als Team natürlich die Daumen. Es würde mich total freuen, wenn hier das ein oder andere Team-Member und Zuhörer zuschlägt und euch auch supportet. Wie viel kostet das Buch?
Das kostet 24,90 €, kann jetzt schon vorbestellt werden bei Amazon. Klingt zwar ein bisschen viel, aber es ist auch ein guter Schinken. Also wir haben wirklich am Ende
Guter
auch viel
Schinken.
kürzen müssen, weil wir so viele tolle Inhalte hatten. Und ich bin überzeugt
Ja.
davon, es lohnt sich. Ich bin natürlich alles andere als objektiv, aber
Offensichtlich,
rein
ja.
egoistisch kauft das Teil. Es lohnt sich
Ach,
wirklich.
cool. Ich freue mich. Daumen sind gedrückt auf jeden
Ich
Fall.
danke dir.
Und du darfst jetzt zu guter Letzt die Folge nochmal abschließen mit dem sogenannten Pep-Talk, mit dem kleinen Motivationstalk für alle, die zuhören, warum es sich für immer lohnt, an seine Träume und Wünsche zu glauben, egal wie es wohl aussieht.
Du hast es schon vorweggenommen, es lohnt sich immer, einfach weil es ein unglaubliches Gefühl ist, wenn man es geschafft hat. Und auch wenn der Weg dahin lang ist und vielleicht länger dauert, als man sich's vorgenommen hat. Aber hätte mir jemand vor knapp einem Jahr, ein bisschen länger gesagt, du wirst irgendwann mit deinem Mann ein Buch schreiben, hätte ich gesagt, ja klar, träum weiter. Jetzt machen wir erstmal andere Dinge. Aber es lohnt sich. Und wenn man da mit einem Plan dran geht und das irgendwann geschafft hat, dann ist das wirklich das beste Gefühl überhaupt.
Lisa, tausend Dank, all the best und
ich danke
wir
dir.
Hören uns dann am 11.06.
Richtig,
und
genau,
gucken,
da ziehen
wie
wir
die
wieder.
erste Woche lief.
Ich danke dir für das
Perfekt.
Gespräch.